Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Mein Name ist Daniel und heute habe ich den Thorsten am Start. Hallo Thorsten.
Mal wieder der Thorsten, genau. Hallo Daniel.
Moin. Ja, und du warst heute und die letzten Tage viel unterwegs, habe ich mir sagen lassen. Wo genau warst, das werden wir jetzt im Podcast rausfinden. Ich gehe mal so die Punkte durch. 360-Grad-Video bei StreetGigs, Preco hat irgendwie was Neues, 1,2 Gigabit per LTE, ja, Roaming, was sagen die so die großen Minister, so zum Internet der Zukunft und so weiter, darauf wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Und ja, was ist denn dein erster Punkt, was willst du denn als erstes mal rausgreifen?
Machen wir es doch in der Reihenfolge, wie ich unterwegs war. Anfang vergangener Woche ging es los mit dem Eco-Verband. Die Kollegen vom Eco-Verband haben es geschafft, und da muss man erstmal den Hut vorziehen, die drei Bundesminister de Maizière, Gabriel und wie heißt der dritte, Dobrindt, auf einem Podium zusammenzukriegen. Das schafft der Bundestag, wenn er Sitzung hat, das schafft Frau Merkel auch, wenn sie Kabinett hat. Aber dass ein im Prinzip Lobby- oder IT-Verband das schafft, muss man erstmal alleine vor dieser Orga-Leistung den Hut ziehen. Zum Inhaltlichen, die drei Herren Minister haben sich eine Stunde lang mehr oder weniger konträr oder auch nicht konträr über das Thema digitale Agenda der Bundesregierung unterhalten. Der Eco wollte so 2 Jahre Zwischenbilanz ziehen. So wirklich viel Substanzielles, wer es erwartet hat, wurde ein bisschen enttäuscht. Kernaussage war: Wir haben natürlich noch nicht alles geschafft, aber wir sind auf einem guten Weg, wir sind auf der richtigen Straße unterwegs sozusagen. Wobei aber auch einige nette Erkenntnisse dabei waren und das Publikum auch das ein oder andere Mal geraunt hat. Zum Beispiel als unser lieber Herr Verkehrsminister Dobrindt, der ja bekanntermaßen auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist, ausrief, dass ihm das von der Bundesregierung festgeschriebene Ziel von 50 Mbit bis 2018 eigentlich aus heutiger Sicht zu wenig sei, dass er das heute auch so nicht mehr formulieren würde. Er hat ja dann daran erinnert, dass das schon 3 Jahre her ist, dass die Bundesregierung das formuliert hat. Eins dieser Buzzwords, was da durch den Raum geflogen ist, war Moving Target. Es bewegt sich ja das Ziel. Also sehr, sehr viel Bullshit-Bingo konnte man da auch in der Tat in der Veranstaltung spielen. Hat, glaube ich, auch der ein oder andere Kollege gemacht. Er ist so ein bisschen konträr zu Sigmar Gabriel gegangen als Wirtschaftsminister, und sein Ministerium haben ja vor geraumer Zeit schon mal rausgehauen, dass die bis 2025 eigentlich Gigabit-Netze für Deutschland fordern. Da hat Dobrindt als andere Partei, nämlich CSU, Gabriel eben als SPDler, man muss ja langsam mal in den Wahlkampf einsteigen, in einem Jahr ist wieder Bundestagswahl, konträre Position zu Gabriel, nicht wir brauchen keine Gigabit-Netze, sondern Gigabit-Netze bis 2025, das ist mir viel zu wenig ambitioniert, das muss viel schneller gehen, sagt der Minister, der sich bis heute an 2018 und 50 Mbit festhält. Wie das alles so zusammenpasst, hat er leider offen gelassen, durfte ich auch nicht fragen. Fragen waren aus dem Publikum nicht zugelassen.
Okay, und aber 2018, das soll wirklich geschafft werden, diese 50 Mbits.
Da kommen wir eigentlich schon mehr oder weniger zum nächsten Thema. Es soll geschafft werden, ja, die Bundesregierung hält nach wie vor dran fest, aber eigentlich kann es der Bundesregierung auch egal sein, weil die Bundesregierung, die wir jetzt haben, tritt 2017 ab. Das Ziel wurde ja damals nicht rein zufällig gewählt mit 2018. Und ich glaube nicht dran, dass es zu schaffen ist, und auch der Breko glaubt nicht mehr dran, weil nächstes Thema, die Vectoring-Entscheidung, die wir jetzt vor ein paar Wochen bekommen haben für den HVT-Nahbereich, haben wir uns ja hier auch im Podcast schon mal ausführlich drüber unterhalten. Da geht der Breko davon aus, dass diese Entscheidung, die offiziell seitens Telekom und seitens Bundesnetzagentur als Pro für den Breitbandausbau gewertet wird, eigentlich Verzögerung bedeutet. Und wenn man sich die ganzen Auflagen, die Telekom bekommen hat, auch mal genauer anguckt, ist das am Ende auch wirklich so, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass diese 6 Millionen Haushalte, die Deutsche Telekom erschließen will im HVT-Nahbereich, also in den Innenstädten, wo die Vermittlungsstellen stehen, das wird die Telekom nicht machen, weil sie hat mindestens, ich muss vielleicht mal nachgucken, ich glaube 27 Monate oder noch mehr Monate Zeit, das überhaupt auszubauen. Und das aber erst ab dem Moment, wo der sogenannte neue Tal-Standard-Vertragsentwurf da ist, wo das steht, also die Bedingungen, die ausgehandelt, jetzt neu ausgehandelt werden müssen zwischen der Telekom und ihren Wettbewerbern, unter welchen Bedingungen die Wettbewerber die Leitungen weiter nutzen dürfen und so weiter. Und dieses Verfahren, um das festzulegen, welche Konditionen etc. pp., das ist noch nicht einmal angelaufen. Also bis 2018 das alles auszubauen, ich glaube es nicht. Und während du die nächste Frage ausdenkst, gucke ich mal gerade nach, ob ich finde, wie viel Monate die Telekom Zeit hat.
Okay, also sehr ambitioniert das Ganze sozusagen, wenn man diese Sache sozusagen daran knüpft, dass irgendwie das Teilverfahren dann entsprechend immer neu organisiert werden soll. Was hättest du denn? Könntest du vielleicht bis 2019 klappen?
Naja, also rechnen wir mal. Ich habe es gerade gefunden, die Telekom hat Ausbaufristen für diese, also wir sprechen jetzt erstmal nur über den HVT-Nahbereich, das sind diese 550 Meter um eine Vermittlungsstelle. Vermittlungsstellen haben wir roundabout 7.900 in Deutschland. In diesem Bereich leben um die 6 Millionen Leute. Viele davon bekommen heute schon VDSL, mal mit 50, mal mit 25 Mbit. Künftig sollen alle 100 Mbit bekommen über VDSL Vectoring. Dafür muss die Telekom das Netz auch ein bisschen umbauen. Wie mir der CTO von der Telekom, der Jakob Feuerborn, Bruno Jakob Feuerborn gesagt hat, muss da auch die Telekom die eigenen VDSL-Karten aus der Vermittlungsstelle rausholen, in die grauen Kästen auf der Straße packen. Und das muss ja alles erstmal gemacht werden. Da müssen die Kunden umgestellt werden. Und binnen 18 Monaten nach diesem Talstandardvertrag muss die Telekom, halte ich fest, 20% dieser 6 Millionen Kunden erschlossen haben. Okay, 18 Monate sind 1,5 Jahre. Rechnen wir jetzt mal dass Anfang nächsten Jahres großzügig gerechnet der Talstandardvertrag vorliegt, wäre Anfang 2017, 1,5 Jahre drauf, sind wir Mitte 2018. So, haben wir 20%. Weitere 20% kann die Telekom oder muss die Telekom nach 27 Monaten erschlossen haben und den Großteil, 60%, nach 30 Monaten. Also wir sind weit, weit im Jahr 2019, wenn die BNetzA jetzt schnell das Ding vorlegt und die Telekom nicht weiter irgendwie gegen diese Talstandardverträge widerspricht. Und das nächste ist ja noch, die Breko-Jungs wollen gegen diesen Beschluss der BNetzA klagen. Das soll aufschiebende Wirkung haben. Ob das am Ende wirklich so ist, scheiden sich noch die Geister. Da höre ich auch aus den verschiedenen Lagern der Branche ganz unterschiedliche Angaben. Die einen sagen, wir können so viel klagen, wie sie wollen. Das hat eh überhaupt keinen Belang. Und die Breko-Kollegen erhoffen sich eine ganze Menge davon und sprechen auch von einem rechtlichen Schutzverfahren. Ich bin kein Jurist, keine Ahnung, dass das Ganze aufschiebende Wirkung hat, dass die Telekom nicht anfangen darf zu bauen. Und der Breko hält ja ohnehin sehr am Glasfaser, wirklich bis zum Kunden, bis zum Haushalt fest. Was, muss ich objektiv sagen, auch zumindest in diesen Nahbereichen Sinn macht, weil es einfach eine sehr enge Bebauung ist.
Okay, also haben wir einiges gelernt, bis 2018 klappt es nicht wahrscheinlich und ja.
Zumindest nicht zu 100%, davon gehe ich ganz schwer aus. Wir sind heute bei laut Breko um die 70%, die 50 Mbit bekommen können. Und das nächste Problem dieser ganzen Materie ist ja, dass du auch in den Gebieten, wo heute schon schnelles Internet möglich ist, will sagen, mit Kabelinternet oder eben Glasfasernetze schon gebaut wurden, wie in Köln Innenstadt oder in München Innenstadt oder die Kollegen der EWE-TEL im Nordwesten sind da auch relativ rührig und viele kleine Stadtnetze oder Stadtnetzwerkbetreiber. Dieser ganze Kladderadatsch, wo das Glasfaser wirklich schon bis in die Wohnung des Kunden geht, da muss die Telekom laut Ausbauverpflichtung trotzdem nochmal VDSL Vectoring bauen. Also es wird quasi in eine zweite, langsamere, schlechtere, objektiv schlechtere Infrastruktur investiert. Ob das so sinnvoll ist, scheiden sich auch die Geister. Meine private Meinung, jetzt nicht die als Journalist, sondern meine private Meinung ist, das ist totaler Humbug. Da hätte man irgendwie eine Lösung finden müssen, dass die schnellste Infrastruktur erstmal im Sinne dieses Breitbandziels der Bundesregierung angesetzt wird. Da, wo schon 50 Mbit liegen, darf oder muss kein Vectoring gebaut werden. Ist nicht gemacht worden. Am Ende werden wir in Städten wie München drei schnelle Infrastrukturen haben. Das eine ist VDSL Vectoring der Telekom mit 100 Mbit, dann die Glasfaserinfrastruktur der Mnet mit theoretisch Gigabit-Performance und die Kabelinfrastruktur, in dem Fall von Kabel Deutschland Vodafone, die momentan bis zu 400 Mbit kann. Künftig mit DOCSIS 3.1 kann die auch Gigabit. Naja, was ist das Langsamste? Das Kupferkabel der Telekom, was jetzt nochmal neu gebaut werden muss oder zumindest Teile davon.
Okay, ist nicht gar nicht mal so einfach, wie ich da rausgehört habe. Vielleicht mal was zu Unterhaltendes zwischendurch, um so ein bisschen wieder runterzukommen. 360 Grad Video Street Gig bei der Telekom.
Ja, lass mich mal einen Kaffee zwischendurch trinken. Ja, 360 Grad sind wir schon wieder bei der Deutschen Telekom. Die Kollegen der Deutschen Telekom machen ja bekanntlich ab und an mal diese Street Gigs. Das sind so kleine, ich würde es mal als Clubkonzert bezeichnen. In dem Fall war es am Dienstag nach der IFA mit den Red Hot Chili Peppers hier in Berlin im Kraftwerk in der Köpenicker Straße. Und an sich nichts Besonderes, es wird jedes Mal live gestreamt, du kannst auf YouTube folgen, das Ganze live angucken. Das Besondere dieses Mal war, dass die nicht nur die normale 2D-Produktion mit 10 Kameras gemacht haben, was du dir ganz normal als Stream anschauen konntest, sondern die haben parallel zu dieser Produktion noch 4 360-Grad-Kameras installiert, 2 vor der Bühne, rechts und links, eine hinterm Schlagzeug. Und einer haben die an eine Spider-Cam gehängt, die ganze Zeit so übers Publikum geflogen ist. Und Kollege Brieklip von Heise, der 2-Meter-Mann oder 1,99, wie er sagt, hat öfter mal versucht, da dran zu fassen, aber da war der Operator dann doch schneller. Und das Ganze wurde am Ende als 360-Grad-Stream auf dein Handy oder auf per YouTube eben übertragen. Und in der Folge konntest du es dann eben auch als VR auf deiner VR-Brille, auf der Gear VR beispielsweise von Samsung, die aufsetzen und konntest dann 360 Grad in dieses Konzert eintauchen. Klar, mit Vorgaben des Regisseurs, der aus diesen 4 Kameras immer hin und her geschnitten hat. Natürlich konnte er nicht wissen, wo du gerade hinguckst. Also unter Umständen hast du gerade selber ins Publikum geguckt, dann schneidet er um und auf einmal guckst du wieder auf Schlagzeug. Das sind dann halt so diese Nebeneffekte von einer 360-Grad-Live-Produktion. Aber ich glaube, es war trotzdem eine ganz wichtige Geschichte, wenn man an die virtuelle Realität und die Zukunft da denkt. Und ich war da selber vor Ort. Die Telekom hat da schon einen Heidenaufwand gefahren für dieses Konzert, was für alle Besucher, da gab es Karten zu gewinnen, kostenlos war. Und mit der Produktion außen und drum und die Red Hot Chili Peppers selber werden auch nicht ganz günstig gewesen sein. Am Ende steckt dahinter eine ganze Menge Marketing. Wir sprechen jetzt drüber, schon wieder Reichweite für die Telekom. Es gab Live-Werbespots im Fernsehen, wo darauf hingewiesen wurde, hier, es findet gerade das Konzert statt. Ihr könnt jetzt live auf Telekom Street Gigs zuschauen. Ist eine Marketinggeschichte, reiht sich ein in diese ganze Familie Heinz-Werbekampagne, diese Image-Kampagne. Trotzdem glaube ich, technisch wirklich was Neues gewesen und eine wichtige Stufe, um ja diese ganze 360 Grad und VR-Geschichte weiterzubringen.
Ja, heutzutage werden sich das wahrscheinlich die meisten, wenn sie eben sich mit einer Carport oder einer GVR ausgestattet haben, wahrscheinlich über das heimische WLAN angeschaut haben, künftig und vielleicht auch über 5G.
Über 5G oder 4G auch. Wir sind ja Telekom-Netz zumindest schon 300 Mbit, andere schaffen 225 oder so. Und ja, 5G wird natürlich dann irgendwann die Zukunft sein. Und am Ende, das ist zumindest auch das, wo die Netzbetreiber, zumindest die integrierten Netzbetreiber hinwollen, soll es für den Kunden gar keinen Unterschied mehr machen, ob er gerade ein Mobilfunknetz nutzt, ob er einen WLAN-Hotspot nutzt, also ein Public Wi-Fi, oder ob er sein privates Wi-Fi nutzt. Er soll sich einfach irgendwo einbuchen und sich keine Gedanken drum machen. Das merkt man heute auch schon an einigen Produkten der Netzbetreiber, dass die überhaupt nicht mehr bekannt geben, über welche Infrastruktur du gehst. Auch da nehmen wir wieder die Telekom als Beispiel. Wird einfach gesagt, du hast einen Glasfaseranschluss, was aber objektiv gesehen kein Glasfaseranschluss ist, weil VDSL und VDSL Vectoring bei der Telekom eben auch schon als Glasfaseranschluss gilt, weil irgendwo mal ein paar Meter bis zum Kabelverzweiger, übertrieben gesagt, über Glasfaser realisiert werden. Also eine Vermischung der Technologien und ein Egalmachen für den Kunden steht da auf jeden Fall an. Und ganz klar ist natürlich auch, dass die Netze immer schneller werden. Und da habe ich gerade in Berlin hier auch einen netten Trial von der Telekom gesehen.
Okay, und wie weit sind wir denn da aktuell? Welche Geschwindigkeiten lasse ich denn zum Beispiel klassisch über LTE, also 4G, erreichen?
Na, klassisch sprechen wir über das, was der Kunde bekommen kann. Das sind eben bei Vodafone 225 Mbit, bei der Telekom glaube ich 300, wenn mich nicht alles täuscht. und O2 limitiert technisch auf 50. Viel mehr kann der, also die Netze können schon mehr über Carrier Aggregation, aber es gibt keinen Tarif, wo mehr als 50 MB drin sind. Was die Telekom jetzt gemacht hat, ist LTE Advanced Pro zu zeigen, die nächste Geschwindigkeitsstufe sozusagen. Und das hat die Telekom wirklich im Live-Netz gemacht. Also sie hat ein bisschen das Live-Netz modifiziert und hat es da geschafft, hier an zwei Standorten in Berlin 1,2 Gigabit rauszubekommen.
Ja, ist ja schon mal nett. Soll es irgendwann in Serie gehen oder wann soll es in Serie gehen?
Ja, das liegt natürlich an der Technik. Also die Technik, die ich da gesehen habe, die Empfangsgeräte waren, sagen wir mal, so groß wie ein Koffer. Also erinnert so ein bisschen ans B-Netz damals, an die Geräte. Aber das ist ja, die 5G-Netze sind ja heute auch Kühlschränke, die durch die Gegend gefahren werden, diese Testgeräte, was einfach auch technische Gründe hat. Du musst nicht jedes Mal ein Chipset, der in so einem Handy drin ist, musst das nicht jedes Mal neu bestücken, nur wenn du irgendwelche Parameter änderst, sondern die haben große, ja, diese Rechner, die ins Rack passen. Darauf werden die Parameter geändert und dann kannst du das Ganze einfach, ja, nutzen mit diesem Testequipment. Deswegen ist das alles so groß. Das wird irgendwann, ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Jahre, wird man Gigabit-Performance in den Netzen sehen. Möglich wurde das in diesem Showcase, in diesem Live-Showcase, den ich auch wirklich selber gesehen habe, dadurch, dass die fünf Frequenzbereiche zusammengenommen haben, also Carrier Aggregation gemacht haben und zusätzlich noch 4x4 MIMO genutzt haben. Also, dass mehrere Empfangswege auch wirklich zusammengeschaltet wurden. Sende- und Empfangswege. Und dadurch bist du am Ende in der Spitze auf über 1,2 Gigabit gekommen. Klar ist aber auch, der Durchschnitt lag ein bisschen drunter. Und unter anderem kamen auch das erste Mal diese 3,5 Gigahertz TDD-Frequenzen zum Einsatz. Das ist sehr, sehr technisch. Die benutzt die Telekom bisher gar nicht. Wenn dann aber einer zwischen der Antenne und dem Empfangsgerät langgelaufen ist, hast du in dem Messtool gleich gesehen, ach, das geht mal 200 MB nach unten. Also weil die Frequenzen eben sehr hoch sind und man nahezu eine Sichtverbindung braucht zu der Antenne. Das sind dann natürlich die anderen Parameter, auf die man künftig achten muss. Aber die Geschwindigkeit wird nach oben gehen. Nicht für den einzelnen Kunden, um das mal wieder zu betonen und um den Fragen vorzubeugen. Ja, der einzelne Kunde wird schneller surfen können. Aber unterm Strich geht es drum, bei diesen ganzen 300, 500 Mbit und Gigabit-Geschichten geht es nicht drum, dass du, lieber Hörer da draußen, jetzt dein 1 Gigabyte Datenvolumen noch schneller verbrauchen kannst, sondern es geht darum, dass ja im Prinzip wie eine Autobahn eine zusätzliche Spur geschaffen wird, damit die immer mehr werdenden Autos und immer schneller fahrenden Autos auch wirklich weiter alle gleich schnell fahren können und nicht dieser Stau entsteht. Das ist so ein bisschen das, was wir derzeit bei O2 leider in einigen Regionen beobachten. Da sind zu viele Leute im Netz, das Netz wurde nicht rechtzeitig nachgeführt. Wir sagen, die Performance des Netzes ist zu schlecht, zu viele Leute drauf, Stau, geht nicht weiter, Verkehrsnachrichten, bei Teltarif.
Huh, wow. Das war schon sehr technisch, muss ich sagen. Ja. Also, wow.
Muss ich gestehen, aber das runterzubrechen ist echt schwer.
Ja, vielleicht ein bisschen Regulierung zum Abschluss, was meinst du?
Magst du mal was über Regulierung erzählen? So, Stichwort Roaming, da hat sich doch auch wieder was getan. Nächstes Jahr sollen wir doch alle kein Roaming mehr nutzen schon noch, aber nicht mehr dafür zahlen können. Dann doch wieder zahlen, 90 Tage habe ich irgendwas gelesen, was war denn da los?
Ja, also folgendes, es war ja schon so ein bisschen im Vorfeld klar, also 15. Juni 2017 tritt hier sozusagen eigentlich die komplette Abschaffung des EU-Roaming-Gebühren sozusagen, die Aufschläge in Kraft, sollen in Kraft treten zu diesem Zeitpunkt und da wurde eben schon im Vorfeld gemunkelt, Fair-Use-Regelung, also es soll ja irgendwie nicht missbraucht werden, also dass du zum Beispiel nicht im Ausland einen günstigen Tarif kaufst und den dann sozusagen dauerhaft im Inland nutzt mit den günstigeren Auslandstarifen.
Warum nicht?
Ist doch cool. Naja, schon, aber ich schätze mal, da gibt es eben Stimmen auch von seitens der Netzbetreiber, die sozusagen da so ein bisschen gegenwettern und da wird sich schon sicher so ein bisschen, es soll ja immer ein bisschen Ausgleich stattfinden zwischen Verbraucher und Betreiber, Anbieter und letztendlich diese Fair-Use-Regeln sollen das so ein bisschen auffangen, diese Geschichte.
Bringen wir es auf den Punkt, Lobbyarbeit.
Ja, okay, ja, sehr gut. Und wir hatten jetzt eben darüber berichtet, dass es eben zum Beispiel so eine Regelung geben könnte, eben Fair Use Policy, dass du zum Beispiel nur 90 Tage eben sozusagen diese günstigen Inlandstarife nutzen kannst und zusätzlich soll es eben diese Erschwernis geben, dass du sozusagen alle 30 Tage dich sozusagen ins Heimnetz einbuchen müsstest. Also wenn du beispielsweise eine österreichische SIM-Karte nutzt, dass du zum Beispiel alle 30 Tage mal über die Grenze fahren sollst, um das eben halt weiterhin nutzen zu können zu den günstigen Inlandskonditionen. Plus zusätzlich haben wir eben gesagt, ja, für Grenzgänger soll es eventuell eben eine Ausnahmeregelung geben, dass sozusagen Leute, die zum Beispiel täglich zur Arbeit ins Ausland fahren müssen, dass die sozusagen nicht davon betroffen sind, von dieser harten Regelung. Schien alle schon so ziemlich weit fortgeschritten, dieser Verordnungsentwurf. Und dann plötzlich kam es jetzt eben halt doch raus, dass es eben doch nicht ganz so in Stein gemeißelt ist und dass es da eben sozusagen innerhalb der EU durchaus Gegenwind gibt. Sozusagen, dass diese Fair-Use-Regelung, wie sie jetzt eben geplant wurde im ersten Schritt eben mit dieser 30-Tages- bzw. 90-Tages-Regelung, dass die wahrscheinlich dann eben doch nicht so kommen wird in der Form, sondern halt wieder daran weiter rumgebastelt wird. Und von daher bleibt spannend eben zu sehen, wie sich jetzt die EU letztendlich da bis 2017 einigen wird. Und ich denke, da werden wir noch newstechnisch einiges sehen, was da sozusagen an Verordnungsentwürfen rauskommt.
Also Status quo ist nichts Genaues, weiß man nicht. Man weiß immer noch nicht, wie nächstes Jahr genau das Roaming aussehen wird, ob wir wirklich unseren Tarif, den wir jetzt in Deutschland haben, genau so im EU-Ausland genutzt werden kann und das theoretisch 365 Tage im Jahr oder ob es irgendwelche Beschränkungen gibt, weiß man alles nicht.
Genau. Also okay. Das stimmt tatsächlich soweit. Letztendlich ist es ja alles auch nur Entwurfsebene gewesen. Auch bei der ersten Meldung haben wir auch darauf hingewiesen, ist ja nur aktuell ein Entwurf, muss man natürlich mit Vorsicht genießen und von daher wird sich das eben so rausstellen. Aber es wird natürlich auch gerade spannend sein, eben mit diesen günstigen Auslandssims, wie kann ich die nutzen, wie kann ich die sozusagen vielleicht abseits jetzt eben von diesen Regelungen halt verwenden oder auch nicht. Und da muss ich halt echt nur ein bisschen Klarheit reinbringen über die nächsten Monate. Ne?
Ja, so umgekehrt auch spannend, wenn du an unseren letzten Podcast von der IFA denkst mit dieser Dayflat 4,95, wenn ich die wirklich unlimitiert im EU-Ausland nutzen kann. Also mich als Verbraucher wird's freuen, aber mir ist schon klar, dass die Netzbetreiber das nicht so spaßig finden.
Ja, sicher. Und ich meine, letztendlich wird's natürlich immer da sicher auch Konditionen geben. Man muss natürlich auch sehen, so gerade Geschäftsreisende und so weiter, die halt wirklich häufiger im Ausland unterwegs sind, im EU-Ausland, da muss man natürlich sehen, ob die eben entsprechend auch nochmal Sonderregelungen betrifft. Das wäre jetzt ja mit dieser Fair-Use-Regelung schon zum Teil abgegolten. Und ganz spannender Artikel haben wir dazu eigentlich auf unserer Seite drauf. Von daher schaut gerne mal in die Shownotes rein, da werden wir euch das alles entsprechend verlinken.
Ja, und da haben wir auch die ganzen Artikel zu den anderen Themen, die wir so besprochen haben, HVT-Nahbereich, die 1,2 Gigabit, wem das eben alles zu schnell war und wem das zu technisch war, der kann das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Der Daniel wird bestimmt die ganzen Links wieder raussuchen und in die Shownotes packen.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Genau. Damit sind wir eigentlich schon wieder fast am Ende angekommen. Ich würde sagen, nur ein bisschen Feedback-Sektion, also beziehungsweise ihr könnt ihr euch bei uns melden, so.
Ich weiß es, ich möchte wieder die E-Mail-Adresse sagen, podcast@teltarif.de.
Genau, wahlweise diese E-Mail-Adresse, gerne da E-Mails hinschicken, plus natürlich iTunes-Rezensionen hinterlassen oder uns in den Kommentaren unter dem jeweiligen Post sozusagen einmal schreiben, was ihr davon haltet, wie eure Einschätzung dazu ist. Wir hatten ja einige Themen angesprochen, LTE mit Gigabit-Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Da gab es ja einiges zu besprechen heute und in diesem Sinne würde ich sagen, bis in 14 Tagen.
Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht mit dem anderen Daniel auch mal wieder, halte ich mich vielleicht mal raus, müssen wir mal gucken.
Alles klar, vielen Dank, bis dahin, macht's gut und ciao. Und tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.